Ja, nun sind wir umgezogen. Habt ihr ganz recht erfahren. In den meisten Räumen stehen noch unausgepackte Kartons. Nur die Küche ist schon einigermaßen. Das Einzige, was ich nicht weiß, wo ich meine 120 Gewürze hinstellen kann, weil sie so klein ist. Naja. Ja, irgendwas müssen wir uns noch einfallen lassen. Auf jeden Fall kam uns für den Umzug so ein alter Karton in die Quere. Ich will jetzt nicht sagen eine alte Schachtel, sonst denkt ihr, ich spreche schlecht über meine Frau. Nee, nee. Aber so ein alter Karton. Hast du mich? Bin ich drauf? Ja. In die Quere. Und als wir den aufgemacht haben, stellt euch vor, was da drin waren. Unsere gesammelten Liebesbriefe. Ein ganzer Karton, richtig schöner, großer Karton. Das ist ewig lang her. Das war im letzten Jahrtausend. Ja. 1976. Und Conny lebte hier in Norddeutschland, in Hollenstedt, und ich lebte im Rheinland, in Grevenbroich, zwischen Köln und Düsseldorf. Das waren 400 Kilometer. Und Papa hatte wohlweislich ein Schloss ans Telefon gemacht, sonst wäre ihm das zu teuer geworden damals. Also blieb nichts anderes über, als zu schreiben. Und wir haben einen Brief gekriegt und am selben Tag zurückgeschrieben. Manchmal über 20 Seiten lange Briefe. Der längste, den ich geschrieben habe, war, glaube ich, 27 Seiten lang. Oh. Ja, wir haben sie jetzt nicht wieder gelesen. Aber ich weiß ja, so wie in etwa noch, wie das war. Ich glaube, wir haben genau das gemacht, was jedes jung verliebte Paar macht. Wir haben uns gegenseitig Fragen gestellt. Wie siehst du das? Ja, ich sehe das so. Und was möchtest du gerne? Und so weiter. Bis zu den wichtigen Fragen, wie viele Kinder wollen wir denn? Und so weiter. Alles Fragen, Fragen, Fragen. Verliebte stellen sich Fragen. Stimmt das? Kannst du dir vorstellen, mit jemand in einem Raum zu sitzen? Und der fragt dich nichts. Das wäre nicht. Schöne Atmosphäre, ne? Das ist, kann man sich nicht vorstellen. Und Gute, du bist im Außendienst. Wer fragt, führt, sagt man, ja? Du musst fragen, sonst weißt du doch gar nicht, was der andere will. Ohne Fragen kannst du kein Gespräch führen. Und wisst ihr, was das Schöne an Fragen ist? Fragen bauen Beziehungen. Wenn ich dich frage, Irmtraut, was möchtest du, was hast du gerne, lerne ich dich kennen und kann vielleicht dir irgendwann mal das geben, was du gerne hast. Da baue ich Beziehung. Aber wenn mir einer gegenüber sitzt, der mich überhaupt nichts fragt, was signalisiert der? Absolut. Um es nicht zu sagen, du gehst mir irgendwo vorbei. Ja? Es ist so wichtig. Ohne Fragen kann eine Beziehung einfach nicht in die Tiefe gehen. Dann fragt man erstmal allgemein, und dann fragt man persönlicher, und dann wird es tiefer. Und plötzlich versteht man den anderen, wie er denkt, seine Motive, warum er so und so handelt. Und während ich frage und während der andere mich fragt, wird eines unserer Grundbedürfnisse als Menschen gestillt, nämlich erkannt zu werden, so wie ich bin. Auch als Menschheit stellen wir uns ja ständig Fragen. Manche Fragen dienen uns so als Leitfaden. Wenn Einstein nicht gefragt hätte, wie verhält sich das mit der Relativitätstheorie, dann würden wir vieles von unserem ganzen Universum gar nicht, noch nicht verstehen. Ja? Er hat sich gefragt, was wäre, wenn ich auf einem Lichtstrahl durchs Universum reite? Welche Frage? Für ihn war sie wichtig. Für uns unwichtig. Aber für ihn, und er hat darauf etwas aufgebaut. Newton fragte, warum fällt der Apfel vom Baum, aber der Mond nicht auf die Erde? Ja? Fragen, Fragen, Fragen. Was fragen wir uns heute? Wie können wir Plastikmüll vermeiden? Ne? Haben wir auch noch keine Antwort. Aber wenn wir uns das nicht fragen würden, würden wir gar nicht anfangen, irgendwo Lösungen zu suchen. Und so fragen wir und fragen wir und manchmal fragen wir auch Gott. Gott, warum lässt du das zu? Manchmal fragen wir besser. Wir fragen Gott, was soll ich tun? Und soll ich euch was sagen? Auch er fragt uns, weil er an uns interessiert ist. Kannst du dir das vorstellen? Wir fragen nach dem richtig und falsch, nach dem links und nach dem rechts. Aber bei Gott gibt's noch eine Dimension. Er fragt auch nach oben und er fragt nach der Tiefe, denn er fragt dich, wo stehst du? Wie sind deine Gedanken? Natürlich kennt er die, aber er fragt uns, weil er wissen möchte, was wir antworten. Denn er will uns in die Tiefe führen. Er will, dass Veränderungen bei uns passieren. Er will, dass wir nicht nur irgendwie leben, er will, dass wir emotional leben, dass unser Leben ausgefüllt ist bis in die letzte Haarspitze. Ich habe gestern im Fernsehen diese Sendung gesehen, wer weiß denn sowas? Und da hatten sie so ein Projekt, und wenn man da eine Kugel angefasst hat, sind dann die Haare zu Berge gestanden. Und da war so eine rothaarige Frau, du, ich sag dir, das sah aus, als wäre die Haare zu Berge gestanden. Ja? Da kam Emotion rüber. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir bis in die letzte Haarspitze elektrisiert sind von seiner Gegenwart. Dass uns die Haare zu Berge stehen im positiven Sinn, wenn er uns fragt, wenn er mit uns Beziehung bauen will. Fragen offenbaren das Herz. Wir fragen Gott, was unterscheidet dich von anderen Göttern? Und dann sagt er uns, dass ich mich für dich interessiere. Ihr kennt diesen Spruch. Viele Menschen wollten Götter werden, aber nur ein Gott wollte Mensch werden. Warum? Weil er Beziehung bauen will, weil es ihm darum geht, uns so kennenzulernen, dass er mit uns wirklich Beziehung bauen kann. Halleluja! Ja, so funktioniert das in Beziehungen. Man lernt sich kennen. Jesus ist das größte Geschenk, das wir von Gott, dem Vater, jemals erhalten haben. Und Jesus selbst stellt sich heute vor dich und er fängt an, uns zu fragen. Und eine der ersten Fragen, die er dich fragt heute Morgen und mich auch, die ist, für wen hältst du mich? Erinnert euch, als er den Jüngern die Frage gestellt hat, könnt ihr nachlesen in Matthäus 16. Jesus kam dann nach Caesarea Philippi, das war so JWD, würden wir heute sagen, ganz weit draußen. Ja, ja, Lauenburg wäre schon noch besser, das wäre, sagen wir mal, Beutzenburg. noch kleiner, noch unbekannter, ja. Und als er da in diese einsame Gegenwart fragte er, sag mal, für wen halten die Leute mich? Ja, wusste er das nicht? Doch, er wollte es von den Jüngern wissen.
Ah, manche halten dich für Johannes den Täufer und manche für Elia und so weiter. Und dann fragte er, und ihr? Für wen haltet ihr mich? Und heute fragt dich Jesus, für wen hältst du mich? Was sagt der Petrus? Vorlaute Klappe, immer der Erste. Er sagt ja, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, das hast du dir nicht selbst ausgedacht. Das hat dir der Heilige Geist gesagt. Gott fragt uns, wer denkst du, bin ich? Wer ist Gott für dich? Warum fragt er uns das? Wenn wir dieselbe Antwort geben wie Petrus, ja, du bist für mich der Sohn des lebendigen Gottes. Welchen Grund hast du dann irgendwann in deinem Leben nicht mehr an ihn zu zweifeln? Das fragt er dich. Wie erkennst du Situationen, wo du an ihm gezweifelt hast? Kennt ihr Situationen, wo ihr an ihm gezweifelt habt? Kennen wir alle. Aber heute steht er vor mir und er fragt dich, wer bin ich für dich? Für mich, fragt er, wer bin ich? Und er sagt, schau mal, du gibst dir selbst die Antwort. Du sagst, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Was gibt's dann für einen Grund für dich in deinem Leben, in irgendeinem Bereich an mir zu zweifeln? Wie sehen heute die Menschen Jesus? Ja, immer noch ist Jesus bekannt, obwohl der Bekanntheitsgrad von Jesus abnimmt. Man hat eine Umfrage gemacht vor vielen Jahren in den 4. Klassen in Hannover. Da haben nur noch 30% mit dem Namen Jesus was anzufangen gewusst. Ja, was ist Jesus heute für die Menschen? Ja, ein guter Mensch, ein Religionsstifter, der ein paar tolle Sachen gemacht hat, ein paar gute Worte gesprochen hat. Jeder Politiker kennt die Bergpredigt. Aber Petrus gibt die entscheidende Antwort. Du, Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist es, der gekommen ist, um für meine Schuld zu sterben. Für alle Schuld. Ohne Jesus gäb's keine Kraft in uns, gäb's keine Erlösung. Und das haben wir doch selbst erlebt. Wir können uns doch bezeugen, dass wir Erlöste sind, oder? Halleluja. Das Bild, das wir von Jesus in uns tragen, ist entscheidend, wie wir ihn begegnen. Für viele Christen ist Jesus immer noch der Oberpolizist. Und für andere ist es der Automat, der Betomat, wenn du so willst. Das ist gut ausgedrückt. Ich sage, wie wir von Jesus denken, entscheidet unsere Beziehung von ihm. Ganz, ganz, ganz maßgeblich, unser Bild von ihm. Als ich noch Jugendleiter war, das war so in den 80er Jahren, da haben wir viele Freizeiten gemacht. Und ich war damals schon selbstständig und dann war es immer so, dass die Vorbereitung auf die Freizeit so viel Stress war, wenn es dann richtig losging, war ich immer hundemüde. Und wir sind damals immer mit VW-Bussen irgendwo hingefahren. Ich habe sogar von der Polizei immer VW-Busse ersteigert bei den offiziellen Ersteigerungen. Dann haben wir die hergerichtet, sind damit auf unsere Freizeit gefahren. Hinterher haben wir sie mit Gewinn wieder verkauft. Haben wir die halbe Freizeit schon immer wieder finanziert gehabt. Ja. So. Und
Wer meine Frau, wer Conny kennt, ist, der weiß, wenn die mal einen Autoschlüssel in der Hand hat, dann gibt die den nicht wieder her. Wir waren zum Beispiel in Amerika und wir sind 5000 Meilen gefahren. Davon bin ich vielleicht 450, 500 Meilen gefahren. Sie mit einem 10 Meter langen Wohnmobil hat das den Schlüssel nicht wieder hergegeben. Und so auch Bus. Und je größer das Auto, je lieber für Conny. Ich glaube, in einem zweiten Leben würde die mal LKW-Fahrerin werden. So, Trucker Baby. So, und so war es dann halt auch auf den Freizeiten. Sie ist immer gefahren. Nun habe ich eine wunderbare Frau, die einen einzigen Fehler hat. Die hat keinen Orientierungssinn. Genau. Und damals war noch nicht mit Navi und so, sondern damals hat man tatsächlich noch eine Karte gehabt und hat da auch drauf geguckt und hat gesagt, da vorne rechts oder links, ja. So, nun ist es aber passiert, dass ich, weil ich so müde war, als wir endlich dann los sind, oft im Auto eingeschlafen sind. Ich habe das alles exzellent vorbereitet. Jeder Fahrer, wir waren manchmal mit 5, 6 VW-Bussen im Konvoi unterwegs, jeder Fahrer hatte eine Mappe gekriegt, wo der Routenplan drinnen war, wo die Pausen drinnen war, dass wir uns nicht verlieren, dass wir uns wiederfinden. Aber meine Frau brauchte die Mappe ja nicht, hat sie gedacht, weil die hatte ja mich auf dem Beifahrersitz. Und so ist es öfter vorgekommen, dass sie sich verfahren hat. Und ich habe das gar nicht gemerkt, weil ich ja geschlafen habe. Und die dann von hinten, wir waren immer das erste Auto, klar, die von hinten dann mit Lichthupe und Hupe, dass da wohl was falsch ist. Na, warum erzähle ich euch das alles? Weil irgendwann war ich in der Schublade, der Gerhard hat keinen Orientierungssinn. Und weil ich meine Frau lieb habe, habe ich das nie gesagt, dass ich gepennt habe und sie den Fehler gemacht hat, sondern habe die Schuld auf mich genommen und hatte die Schublade offen. Der Gerhard hat keinen Orientierungssinn. Hätten die mich mal gefragt, dann hätte ich es vielleicht erzählt. Aber hat ja keiner, Schublade auf, Gerhard kann sich nicht orientieren, fertig. Dabei habe ich einen exzellenten Orientierungssinn. Du kannst mich einmal wohin schicken, die Stelle finde ich immer wieder. Ich bin über hunderte Kilometer mit dem Kompass und der Karte gelaufen und ans Ziel gekommen, alles. Das ist, wenn wir nicht fragen, wenn keine Beziehung gebaut wird. Eine andere Geschichte war, dass die Leute immer von mir gesagt haben, ich kann nicht mit Geld umgehen. Fakt war, dass weil wir so viel in der Gemeinde gemacht haben und ich selbstständig war, hatte ich oft nicht Zeit, wirklich mich um Kunden zu kümmern. Und manchmal haben wir von der Hand in den Mund gelebt. Und dann haben wir was geerbt. Und dann hieß es, oh, die haben geerbt. Und dann haben die Leute trotzdem gesehen, dass wir kein Geld hatten. Keiner hat gefragt. Fakt war, wir haben auf dem Papier geerbt, aber das Erbe nie ausgezahlt. Und dann war die nächste Schublade da. Die können nicht mit Geld umgehen. Keiner hat gefragt. Diese zwei Schubladen haben mich mein Leben lang begleitet. Kann man sich vorstellen. Wenn du mit jemandem Beziehungsproblem hast, dann solltest du nicht versuchen, das Problem zu lösen, sondern du solltest versuchen, mit ihm mal ein Gespräch zu beginnen. Vielleicht gibt's nämlich gar kein Problem. Vielleicht gibt's nur Schubladen, die falsch aufgemacht worden sind. Und das Schöne ist, Jesus steht heute hier und er fragt. Weil er dich und mich nämlich aus unseren Schubladen rausholen will. Weil er sagen will, ich will dich sehen, wie du wirklich bist. Sag mir doch einfach mal deine Gefühle. Und vielleicht sagst du ihm heute, Jesus, weißt du was? Ich hab's nie jemand gesagt, aber ich hab
richtig Schiss. Ich habe Angst vor der oder der Situation, vor der oder der Person, vor der oder der Krankheit oder. Er steht heute hier. Diese Frage stellte Jesus persönlich. Die zweite Frage, die Jesus stellt, ist eine Frage, die er auch dem Petrus gestellt hat. Er fragt dich heute Morgen, liebst du mich? Könnt ihr euch den Petrus vorstellen, als der da am See diese Frage gestellt hat?
Wir müssen uns sowieso in diese Situation mal versuchen hineinzudenken. Da haben die Jünger Jahre ihres Lebens geopfert und sind dem Jesus hinterher. Und dann war er plötzlich weg. Wer hat denn gedacht, du baust dein Königreich und wir werden die Minister? Ja? Und jetzt bist du da, weg. Die waren so ratlos, was sollen wir denn tun? Und sagte Petrus, weißt du was, das Einzige, was ich kann, ist fischen. Ich gehe wieder fischen. Im Stich gelassen vom besten Freund. Kennst du die Situation? Oh, habe ich kennengelernt. Da dachte man, man hat gute Freunde und als es dir schlecht ging, kamen sie und haben gefragt, na, wie geht's dir denn? Und du wusstest genau, die wollten sich an deinem Leid erfreuen, was ihnen dann besser ging als dir. Und nur ganz wenige kamen, die haben dann gar nicht gefragt, die haben den Arm um die Schulter gelegt und haben gesagt, so, wollen wir mal einen trinken gehen, damit du mal die Sorgen vergisst oder sonst was. Oder wollen wir mal spazieren gehen, wollen wir mal sprechen oder sonst irgendetwas in den tiefen Stunden, die wir alle erleben. Da waren die am See, haben den Petrus einfach begleitet, dass er sagt, lass uns doch fischen gehen, waren ja auch andere Fischer dabei. Und plötzlich taucht Jesus auf. Boah. Der Petrus war so perplex. Der ist nackig aus dem Boot raus ans Ufer geschwommen. Der wollte ganz schnell bei ihm sein. Ja. Und dann ist da eine wunderbare Atmosphäre. Das Frühstück vorbereitet. Das Feuer knistert. Die Sonne geht gerade über dem See auf. Und Jesus war wieder da. Kannst du dir das vorstellen, die Atmosphäre? Was waren da plötzlich für positive Gefühle? Und in dieser guten Stimmung nimmt Jesus den Petrus und sagt, komm, wir gehen mal ein bisschen auf die Seite. Und dann hat er ihn von den anderen weggefahren und dann sagt er, Petrus, ich habe mal eine Frage an dich. Liebst du mich? Wir wissen, warum Jesus die Frage gestellt hat. Weil ein paar Tage vorher hat er Petrus ihn verraten. Dreimal. Und dreimal stellt ihm Jesus diese Frage. Liebst du mich? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Jesus sagt nicht, Petrus, liebst du mich? Er hat ihn ja selbst Petrus genannt. Er sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er nimmt also sein altes Umfeld, so wie er eigentlich war. Er fragt den alten Gerhard, sag mal Gerhard, ohne all dein Geistliches, das du jetzt dir vielleicht auch angeeignet hast, dich selbst in deinem Ursprung, frag ich, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, du weißt, dass ich dich liebe. Als er beim dritten Mal gefragt hat, wurde Petrus traurig. Heute steht Jesus auch vor uns und er fragt uns, Gerhard, liebst du mich?
Petrus hat's geschnallt. Er sagt zum Schluss, du weißt doch alle Dinge. Du weißt doch auch, dass ich dich liebe. Und dann passiert etwas.
Das ist etwas, das wir in dieser Geschichte oft überlesen.
Johannes stand plötzlich da. Johannes stand hinter Petrus und hat so ein bisschen gelauscht. Ich weiß nicht, was er alles mitgekriegt hat. Aber die letzte Frage dürfte er vielleicht mitgekriegt haben. Was war denn Johannes? Johannes war der Lieblingsjünger. Kannst du dir vorstellen, was vielleicht auch in Johannes vorgegangen ist? Warum führt denn Jesus den Petrus jetzt auf die Seite? Wir alle sind doch froh, dass wir Jesus jetzt wieder haben. War da vielleicht so etwas wie Neid in Johannes? Wollt ihr mal lauschen? Was hat denn Jesus jetzt mit dem vor? Und Ähnliches passiert dem Petrus. Der sieht plötzlich, der Johannes hat gelauscht. Und dann vergisst er all das von einem Augenblick auf den anderen. Diese wunderbare Atmosphäre, diese erneute Berufung zu seinem Dienst, diese Einsetzung als Leiter. Er dreht sich zu Jesus um und sagt, und was ist mit dem?
Wenn Jesus dich fragt, liebst du mich? Dann geht's um dich.
Und dann musst du nicht neidisch sein, weil da einer vielleicht genauso geliebt ist. Und selbst wenn er mehr geliebt würde, was ist mit dem?
Und Jesus gibt ihm die richtige Antwort. Petrus, mit dir habe ich einen Plan. Und auch mit dem Johannes habe ich einen Plan, aber der hat dich nicht zu interessieren. Es geht um dich, Petrus. Und heute steht Jesus vor uns und er sagt dir, es geht um dich. Guck nicht nach links, ob der mehr geliebt ist, ob der mehr beachtet ist. Dich frage ich, liebst du mich? Und dir gebe ich den Auftrag, weide meine Lämmer. Jesus hat den Petrus nicht gefragt, Petrus, warum hast du mich verraten? Jesus hat nur gefragt, Petrus, Simon, liebst du mich? Weil es geht Jesus nie darum, uns Schuld zuzuweisen. Jesus ist nicht einer, der oben steht und sagt, weißt du noch damals? Jesus steht da und sagt, zeig mir doch dein Herz. Was ist dein Herz?
Stellt euch mal vor, Andreas, du hättest deiner Pia nur zur Hochzeit gesagt, dass du sie liebst. Ja, weiß ich. Und wenn sich was ändert, kannst du es ja wieder sagen. Gut, macht man das?
Nee.
Deswegen fragt dich auch Jesus immer wieder neu, liebst du mich? Und du darfst ihm immer wieder neu die Antwort geben, Herr, du weißt doch alle Dinge. Du weißt, dass ich dich liebe. Es gibt noch eine dritte Frage, die Jesus uns stellt. Diese Frage entdecken wir in Markus, als Jesus mit seinen Jüngern nach Jericho reinkam. Und da sitzt ein Blinder am Straßenrand, der blinde Bartimäus, und er fängt plötzlich an zu rufen. Alle wollen ihn abwimmeln. Hör auf. Jesus geht zu ihm hin und er sagt, was möchtest du, dass ich dir tue? Und das ist die nächste Frage, die Gott uns stellt. Was möchtest du, dass ich dir tue? Als Gott den Himmel und die Erde geschaffen hat, als er uns Menschen geschaffen hat, als er uns nach Eden transportiert, dort eingesetzt hat, was hat er gesagt? Macht euch die Erde untertan, beherrscht sie. Deswegen fragt er dich, was möchtest du, dass ich dir tue? Hast du eine Vision über dein Leben? Gott hat in uns alle seit unserer Kindheit Träume und Wünsche und Visionen reingelegt. Und jetzt fragt er, leben die noch? Oder bist du blind geworden? Was willst du, dass ich dir tue? Aus einem Grund fragt er, weil er nicht möchte, dass er ein Marionettenspieler ist und wir die Marionetten. Er möchte, dass du selbst bestimmst, dein Leben lebst, in deiner Berufung, die er dir geschenkt hat, mit deinen Fähigkeiten, mit den Talenten, die er in dich hineingelegt hat, möchte er das. Was willst du, dass ich dir tue? Wir leben in einer Gesellschaft, die eigentlich alles hat, die viel zu viel hat. Wir haben eine der höchsten Lebensqualitäten in dieser Welt. Und je größer unsere Lebensqualität wird, je schwieriger wird, so eine Frage zu beantworten. Wir merken das ja schon, wenn es an Geburtstage oder an Weihnachten geht. Ja, was sollen wir dem denn schenken? Der hat doch eh alles. Ja? Und trotzdem steht Jesus da und sagt, sag mir doch mal, was wünschst du dir? Wann hast du Gott wirklich das letzte Mal innig um etwas gebeten? Nicht, naja, dafür beten wir auch noch. Innig. Für was gebeten? Gott, das ist mein so tiefer Wunsch. Sieht Jesus deine Bedürfnisse und deine Wünsche nicht? Natürlich sieht er sie. Der hat auch gesehen, dass der Bartimäus blind war. Aber er will sich drum kümmern. Erinnert euch an die letzte Predigt vor 14 Tagen, da habe ich euch erzählt, wie die Freunde den Alten runtergelassen haben und wie dann Jesus erst das Gebet seines Herzens, das Schrei seines Herzens erhört hat. Und das war die erste Beantwortung, hat gesagt, ja, dir sind deine Sünden vergeben. Und danach kam das, was auch wichtig war, aber nicht so wichtig. Danach hat er ihn geheilt und er ist nach Hause gegangen. Jesus fragt dich heute, was willst du? Und wenn du ihm vorher gesagt hast, dass du ihm liebst, dann darfst du ihm auch vertrauen, dass er dich nicht zurückstößt, wenn du deine intimsten Wünsche, die keiner weiß, außer du, ihm mitteilst. Er will dein Herz, er will dein ganzes Herz haben. Und er will dich verändern, dass du selbstbewusster wirst. Dass du dastehst in einer Kraft, die er in uns Menschen hineingelegt hat. In Bestimmer für diese Welt. Gott nimmt uns an und holt uns ab, egal an welchem Punkt von unserem Leben wir sind. Gott fragt dich, was möchtest du, dass ich in deiner Ehe tue? Was möchtest du, dass ich in deiner Familie tue? Was möchtest du, dass ich mit deinen Freunden tue? Was möchtest du, dass ich in Lauenburg tue? In 1. Mose lesen wir, dass Gott sprach und die Welt wurde existent. Gott hätte ja auch schnipsen können und es wäre geworden, oder? Nee, er hat gesprochen, weil er den Dialog liebt. Gott ist kein schnipsender Gott. Gott liebt es zu reden. Gott liebt es, sich mit dir auszutauschen. Ich erinnere mich an den Abraham, da sagt Gott, du, damit Sodom und Gomorra, die muss ich einfach jetzt mal bestrafen. Und dann fängt ein Abraham an, mit Gott zu diskutieren, zu handeln. Du, wenn du weißt, wie Araber handeln können, dann war dieses Gespräch, das uns in 5 Sätzen in der Bibel niedergehalten worden ist, vielleicht in Wirklichkeit eine halbe Stunde. Oder mehr. Und Gott lässt sich drauf ein. Warum? Da war ein Hiskia und der sagt, du Gott, ist ja schön, dass du mich zu dir holen willst, aber 15 Jahre hätte ich halt noch gerne. Und Gott sagt, okay, das ist ja. Gott fragt dich. Wie sind wir mit Gott unterwegs? Matthäus, bittet, so werdet ihr euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Wir müssen es lernen, unsere Fragen an Gott auch laut zu stellen. Gott, sag mir doch mal, was hast du vor in Lauenburg? Dann kann ich dir sagen, was ich gerne dazu beitragen möchte. Und du kannst mir sagen, ob ich der Richtige bin. Oder mir Leute zeigen, die vielleicht dafür die Richtigen sind. Manchmal ist das einfach so. Jesus fragt den Petrus und er hält ihm nichts vor. Und auch wenn er uns fragt, fragt er uns nicht, damit er unsere Schwächen entdeckt und er uns etwas vorhalten kann. Nee, er fragt uns, weil er uns dichter und näher an den Thron der Zuversicht Gottes bringen möchte. Und dort sind wir gut aufgehoben, weil er uns sein Erbarmen geschenkt hat. In Jesaja 43 ruft er uns zu, hab doch keine Angst. Ich hab dich doch erlöst. Spricht es in Jesaja zu Israel, aber so spricht es zu uns. Ich hab dich doch bei deinem Namen gerufen. Du gehörst doch mir. Wie viel Liebe steckt denn da drin? So dürfen wir voller Zuversicht, ohne Angst, uns ihm nahen. Als er einmal nach seinem Namen gefragt wurde, sagte er, ich bin der Gott Abraham, Isaak und Jakobs. Damit zeigt er, ich bin der, der mitten unter euch ist. Ich bin nicht der Ferne. Ich bin der, der schon immer bei euch war. Der eure Generationen mitbestimmt hat, der dich mitbestimmt hat. Ich bin da. Lass dich heute von Gott mal fragen. Frag ihn selbst. Baut wieder Beziehung mit ihm und untereinander. Und wenn du gegenüber irgendjemand ein schlechtes Gefühl hast, dann frag doch mal, bevor du eine Schublade aufmachst. So viel schöner. Und wenn ihr mal einen guten Scout braucht, der sich echt orientieren kann, fragt mich. Amen.